Herzlich willkommen zur zweiten Episode des Podcasts mit Dr. Helmut Wittig, dem Ehrenvorsitzenden des Thüringer Apothekerverbandes. Und das ist nämlich jetzt auch das Thema des zweiten Teils. Es geht um die apothekerlichen Standesorganisationen in Thüringen, wie diese entstanden sind. Grund ist, der Thüringer Apothekerverband feiert seinen 35. Geburtstag und das ist natürlich Anlass genug, einmal genau hinzuschauen, wie das damals alles so war. Helmut, wir waren am Ende des ersten Teils so rund um den Bereich Privatisierung Wende. Wenn ich jetzt meine Erinnerung an die Wende so, die Bevölkerung hat sich sicherlich in mehrere, aber auf jeden Fall in zwei Gruppen aufgeteilt. Die einen, die sagten, wir wollen die Wiedervereinigung je schneller, umso besser. Und es gab einen zweiten Teil, der gesagt hat, Mensch, lass uns mal überlegen, ob wir die DDR etwas besser machen können. Wie war denn das so im Apothekenwesen unter den Kollegen?
Auch im Apothekenwesen. Wir hatten, das habe ich ja, glaube ich, auch in meiner Publikation geschrieben, hatten wir einige, eine sehr bekannte, ich müsste jetzt hier im Ordner nachschauen, Kollegen aus Sachsen-Anhalt, aus Berlin und so weiter, die gesagt haben, also wir wollen jetzt nicht so die im Westen die Apotheke privatisieren. Und die hätten gerne entweder so GmbHs oder irgend so etwas gemacht. Und Bauer von
Weimar?
Jetzt Weimar, ja. Der hat gesagt, wir machen eine GmbH, wo alle Mitarbeiter mit drin sind. Ne? Das waren so die anderen Bestrebungen. Und wir haben also gesagt, nee, also konsequent wollen wir ein einheitliches deutsches Apothekenwesen. Und die Mehrheit hat sich dafür entschieden, die Privatisierung so durchzuziehen, wie wir sie dann auch gemacht haben.
Man kann sagen, ich glaube, die pharmazeutischen Zentren, die wir im ersten Teil schon mal besprochen hatten, spielen da auch eine Rolle, dass man sich überlegt hat. Ich habe mal den Begriff des schwedischen Modells gefunden. Kannst du das vielleicht noch mal so ein bisschen ausführen? Was ist das schwedische Modell? Also ich habe gelesen, die pharmazeutischen Zentren sollten GmbHs werden, ja, und dann offensichtlich Dienstleister werden.
Also das schwedische Modell war so, dass die Apotheken auch irgendwie so teilstaatlich geführt wurden. Müsste jetzt mal nachschauen. Ich habe ja unten zwei Ordner von dieser ganzen Geschichte, weil ich mich auch vorbereiten musste, bevor ich meinen Vortrag dort gehalten habe. Und die haben aber dann auch die mehrheitlich sich entschieden. Deswegen haben sie dann auch uns angefordert oder mich angefordert und bei Friese und dann einen Vortrag zu halten, wie wir das gemacht haben und wollten das also auch so wie wir. Wie gesagt, und ich habe also das dann dort vorgetragen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich vorhin schon mal gesagt habe, Gisa hat dann gesagt, musst du ein paar Bilder mitnehmen, wie das jetzt so neue Apotheke aussieht und so weiter. Und sie waren dann einheitlich der Meinung, das dann doch so zu machen wie in der DDR. Und dann hat es aber einen Regierungswechsel gegeben und die haben gesagt, nee, wir machen das nicht. Und in Norwegen ist es dann anders gelaufen. Ja, die haben privatisiert und da sind sehr viele Apotheken dann verkauft worden und so weiter. Ne? Also Schweden hat sich dann letztendlich nichts verändert.
Und um diese Kollegenschaft und die Situation darzustellen, ich glaube, in der DDR war die Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft sehr stark. Und
genau so.
Und da gab es irgendwie Zusammenschlüsse und man hat regelmäßig wie Stammtische oder so gehabt.
Ja. Also die Pharmazeutische Gesellschaft war eine ganz wichtige Organisation zu unserer Zeit und sie war unterschiedlich. Und in Thüringen, die Thüringer Führungsleute haben es also verstanden, die Pharmazeutische Gesellschaft Thüringen noch zusammenzuhalten. Ne? In Sachsen und in anderen Ostländern war das so, dass das dann mehr regionalisiert war. Aber in Thüringen waren wir alle noch zusammen.
Und das war letztendlich auch diese Tische oder dieser Austausch war eben auch der Impuls, um zu sagen, wir gründen eine eigene Organisation. Die gab es ja zu dem Zeitpunkt nicht. Es gab halt keinen Zusammenschluss in dieser Form. Und wenn ich es richtig verstanden habe, war der erste Punkt, als am 8. Januar 1990 es eine Sitzung gab, wo man überlegt hat, zunächst einen Apothekerverband der DDR noch zu gründen. Richtig?
Ja, wir haben den gegründet, um uns untereinander verständigen zu können. Ne? Gab es auch unterschiedliche Auffassungen, zum Beispiel Egon Mannstetter wollte das nicht.
Sei das sehr kritisch?
Ja, ja, und ich habe gesagt, wir müssen erst einmal zusammenkommen. Und das Hauptproblem war die Kommunikation untereinander. Ne? Und da hatte ich ja dann das Glück, über die Firma Hopf an einen Berufspolitiker in, ne, das ist Nordrhein wohl, zu kommen. Und der hat mir eine komplette Adressenliste der Apotheken der DDR zukommen lassen. Und die hat meine Sekretärin kopiert und hat sie dann ostdeutschlandweit verschickt. Und von diesem Zeitpunkt an konnten wir uns untereinander alle verständigen. Also per Brief zumindest und teilweise auch telefonisch, soweit das mit drin stand. Und da ab diesem Zeitpunkt wurde dann auch die Kommunikation untereinander leichter.
Um es zeitlich einzuordnen, es war dann der 24. Januar 1990, wo in Leipzig der Apothekerverband der DDR gegründet wurde.
Datum weiß ich nicht mehr genau, aber das passt so ungefähr, ja.
Genau, und das wurde maßgeblich auch von Thüringer Apothekern unterstützt. Also die Wahlversammlung, wo Oberpharmazierrat Hans-Georg Reutsch, der spätere Geschäftsführer der Kammer, geleitet haben. Und zum Vorsitzenden wurde dann Dr. Falk Magdeburg gewählt und aus Thüringen waren Herr Biedermann, Herr Hessler und Herr Dr. Helmut Wittich im geschäftsführenden Vorstand des Apothekerverbandes der DDR. Der Verband hat nur eine sehr geringe Bedeutung erlangt. Warum musste der Verband letztendlich scheitern?
Ja, es gab keine zwingende Notwendigkeit mehr. Als wir uns entschieden hatten, die niedergelassene freie Apotheke zu betreiben und dann im Grunde genommen haben wir gesagt, dann nur die gleichen Strukturen wie in den Altbundesländern, nicht?
Ich weiß nicht, ob das zwei gegenläufige Entwicklungen waren oder irgendwie parallel. Während am 24. Januar dieser Apothekerverband der DDR, der nur kurzfristig lebte, gegründet wurde, gab es am 18. Januar 1990 wahrscheinlich im ehemaligen Bezirk Suhl so eine Vorbereitung und Diskussion eines Landesverbandes. Da war Herr Biedermann, Herr Fischer, Herr Kraus und Dr. Mannenstädter Teil dieser Diskussion. Und offensichtlich war da schon die erste Diskussion, dass er, lasst uns lieber etwas in Thüringen machen für die Thüringer. Wir brauchen das nicht mehr in dem Nordosten.
Also diese Geschichte da in Suhl, da habe ich von Anfang an nicht dran geglaubt und das nicht gehofft und habe da auch mich einfach nicht dazu geäußert, weil ich der Meinung war, wir wollen dann einheitlich thüringisch das machen.
Und dann kam es am 6. Februar in Jena zu einer Veranstaltung, auch glaube ich eine Fortbildungsveranstaltung der Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft, ja, der Gruppe Thüringen. Und dort hatte ich so im Lesen habe ich wahrgenommen, dass man sehr unzufrieden war, sagte, wir brauchen jetzt einen Thüringer Landesverband. Und im Prinzip ist das aus den Reihen, 250 bis 300 Teilnehmer lese ich immer mal, die gesagt haben, wir gründen jetzt den Apothekerverband.
Ja.
War das so?
Ja, so war es. Vorher hatten wir uns die Ostthüringer in Gera im Wismut Krankenhaus getroffen und ich habe gesagt, wir müssen jetzt irgendetwas tun und wir müssen aktiv werden und da haben sich mehrere Arbeitsgruppen gebildet, die alle bereit waren, zu irgendeinem Thema mit aktiv zu sein. Und dieses Konzept habe ich dann auch mit dorthin gebracht und dort vorgetragen. Und dann hat der, hat dann gesagt, wir müssen es einfach tun. Müsst einfach sagen, wir wollen jetzt den Verband gründen. Mindestens drei Leute, habe ich vorhin, glaube ich, schon mal erzählt. Mindestens drei Leute und alles andere, Satzung und so weiter, das könnt ihr alles später machen. Und Hessler hat dann gesagt, er hatte so ein bisschen juristische Ambitionen, ich kümmere mich darum. Und ich glaube, in meiner Publikation stand da auch drin. Und am nächsten Tag stand es bereits in der Zeitung. Thüringer Apothekerverband wurde gegründet.
Aber ist das nicht irgendwie, also du machst eine Fortbildungsveranstaltung und alle sagen, wir wollen jetzt was anders machen, wir wollen politisch. Also ist das auch nicht, dass diese Zeit eine besondere war, dass jeder sich einbringen wollte, gemeinsam was gründen wollte, ist ja irgendwie auch, jeder wollte teilnehmen, das ist auch toll.
Im Prinzip ja, aber es war so, dass nicht alle bereit waren, ein gewisses Risiko zu nehmen. Das habe ich ja auch in dieser Publikation drin. Das waren keine, ich sage mal, normalen Apotheker in Anführungsstriche, sondern es waren also Kreisapotheker und so weiter. Ich kann nachher mal die Namen sogar, ich habe es in der Publikation nicht geschrieben, ich habe sie geschwärzt, ne? Aber die sagten, nee, wir wollen jetzt nicht so, wir wollen das mal abwarten, wie es so wird, ne? Und es gab schon da, und andere hatten grundsätzlich Angst, ne? Und wussten auch nicht, wie das finanziell abläuft, ja? Die meisten hatten ja auch, ich sag mal, nichts auf der hohen Kante, ne?
Klar,
das ist kein Geld, was machst du denn jetzt, gell?
Und du darfst auch den Kontext nicht vergessen, Familienmitglieder, die ihre Arbeit verloren haben. Also es war ja jetzt keine Gründerzeit, sondern es waren ja viele sehr unsicher.
Ja.
Umso beeindruckender, dass ihr vorangegangen seid. Aber irgendwie muss dann aufgefallen sein, so ganz einfach passiert eine Verbandsgründung nicht. Der 6. Februar 1990 war zwar toll und impulsiv, aber das reicht nicht. Wir brauchen noch eine ordentliche Gründungsveranstaltung. Dieser 10. März 1990 in Unterwellenborn, dort war es ja offensichtlich Klaus Dietmann, der den Saal organisiert hat in Unterwellenborn.
Genau so.
Und dann gesagt wurde, also diese spontane Ausrufung reicht nicht. Wir, da kommen wir auch noch drauf, vor dem Hintergrund der Kulmbacher Beratung, wir müssen jetzt den Verband ordnungsgemäß gründen. Und das ist dann offensichtlich am 10. März in den Räumlichkeiten des Kulturhaus der Maxhütte Unterwellenborn.
Jawohl, wenn du das sagst, jetzt kommt es wieder zurück.
Dort hat man perfekte Räumlichkeiten gefunden. Leider kann man das Kulturhaus jetzt nicht mehr besuchen, also es ist geschlossen. Da gibt es auch große Diskussionen hinsichtlich Modernisierung, aber soll uns interessieren. 300 Apotheker waren da. Dr. Vogel aus Bayern hielt das Grußwort der bundesdeutschen Kollegen und dann im Prinzip trug Dr. Mannenstädter vor und dann wurde natürlich wieder das Thema pharmazeutische Zentrum und GmbHs nochmal intensiv diskutiert. 300 Kollegen, die sich zu diesem Zeitpunkt dort treffen, ich stelle mir das sehr imposant vor. So.
Ja, war es auch. Ja, also war schon großes Interesse. Teilweise waren sogar Pharmazieingenieure mitgekommen, die auch wissen wollten, was da los ist. Aber und dann gab es eine Abstimmung und es gab eine Stimme Unterschied.
Genau, es gab also neben der inhaltlichen Diskussion, war die emotional oder sachlich die inhaltliche? Wie muss ich mir die Stimmung vorstellen? Oder?
Nee, es war muss ich nochmal drüber nachdenken. Es gab schon Probleme, die also auch angesprochen wurden und die wir dort nicht alle im Detail beantwortet haben.
Ja.
Ich weiß, dass das also nicht alles ganz rund ging, aber wir sind dann doch, ich sag mal, friedlich auseinandergegangen und ja.
Wenn ich es richtig verstanden habe, waren die Forderungen der Apothekerschaft Vorkaufsrecht der staatlichen Apothekenleiter zu dem Zeitpunkt.
Ja, und dass die Mitarbeiter Einspruch erheben konnten, das war natürlich auch wichtig und das ist zum Beispiel auch bei einigen Apotheken passiert, dass die Mitarbeiter gesagt haben, also wir sind nicht der Meinung, dass der Chef die Apotheke bekommt. Ich glaube hier in Köstritz oder so, ich kann es jetzt nicht genau sagen. Also einige haben durch Ablehnung der Mitarbeiter die Apotheken nicht kaufen können. Ja, das war so.
Dann sollte es einen ausreichenden Niederlassungsschutz geben für die Startphase.
Ja, und wir haben dann besonderen Wert darauf gelegt, dass nicht westdeutsche Apotheker, und auch Firmen Apotheken kaufen konnten. Ja, also einen gewissen zeitlichen Schutz. Ich weiß nicht, ob es 2 oder 3 Jahre sind, müsste ich nachschauen. Das okay,
aber das finden wir irgendwo raus. Ja, ja. Aber es gab auf jeden Fall diesen Schutz. Und dann halt die Möglichkeit der Privatisierung der Herstellungsabteilung der pharmazeutischen Zentren in Form von GmbHs. Das waren so die Forderungen der Apothekerschaft, die ich gefunden habe.
Ja, kommt ungefähr hin, ja.
Und dann gab es diese Wahl. Und dann wurde der erste Vorsitzende gewählt. Das war, und das mag für einzelne Hörerinnen und Hörer, die die Kammer und Verband kennen, ein bisschen komisch klingen. Das war Dr. Manager, der spätere Kammerpräsident. Du wurdest mit einer Stimme Unterschied zum zweiten Vorsitzenden gewählt. Kanntest du dich und Egon vorher schon? Weil man war ja in seinem Bezirk immer tätig, ne?
Ja, nee, also eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Durch die pharmazeutische Gesellschaft Kontakte, aber mein Gott, wie so mit vielen anderen auch, ne?
Also die zwei an der Spitze standen fest und die zwei haben dann auch die Aufbauphase der Standesorganisation maßgeblich geprägt.
Ich war sehr dankbar, dann auch, wenn ich die Wahl gehabt hätte, Kammer oder Verband, hätte ich Verband gemacht, weil Verband schien mir damals, dass es also Verträge mit Krankenkassen und die ganzen finanziellen Probleme, dass das, also mir damals war die Kammer für mich ein Repräsentationsorgan, ne? Und der Verband eigentlich eine aktiv arbeitende Organisation, hat sich dann alles ein bisschen anders gestaltet, aber so schien das damals.
Ich finde es wichtig, dass wir die Kolleginnen und Kollegen nochmal erwähnen, die damals letztendlich möglich gemacht haben, dass es eine Vertretung des Berufsstands gibt, der Vorstand. Da waren die Kollegen Jürgen Biedermann aus Schweina, Jürgen Hessler aus Gebesee, Annemarie Jagemann aus Jena. Oberpharmazierat Schreutsch aus Erfurt, den hatten wir schon besprochen, Herr Dr. Trose aus Suhl, Werner Kraus aus Neuhaus, Ingeborg Rimpel aus Lehesten, Klaus Dietmann aus Unterwellenborn und Wolfgang Fischer aus Dermbach. Die waren letztendlich die Mitglieder des Vorstands, waren der erste Vorstand des Thüringer Apothekerverbandes.
Ich habe hier auch die Listen von wann bis wann, ja.
Das war der demokratischer Akt, der formelle Akt, der folgte dann und am 19. April 1990, also vor 35 Jahren, wurde der Verband dann unter die Nummer 18 in das Vereinsregister des Registergerichtes Erfurt eingetragen.
Mir gar nicht geläufig, wusste ich nicht. Ja.
Und da ist maßgeblich Kollege Jürgen Hessler, der sich da eben drum gekümmert hat und so weiter. Was waren so dann, nach der Gründung, was passierte dann so? Was waren so die ersten Aufgaben des neu gegründeten Thüringer Apothekerverbandes?
Ich weiß nicht, ob das jetzt zeitlich mit Abstand war, aber es ging dann doch schon weiter mit Ostabschlag. Und Ostabschlag, das war dann ein Riesenproblem mit wirtschaftlichen Sorgen und so weiter. Und ich wurde dann delegiert, diesen mit Seehofer den Ostabschlag zu verhandeln.
Kannst du kurz erklären, für die, die gar nicht mit dem Begriff anfangen können, was das ist?
Ja, es ging grundsätzlich darum, dass die Krankenkassen natürlich als Kostenträger wichtig waren und so weiter und aber kein Geld hatten. Und da wurde dann festgelegt, politisch festgelegt, dass die zum Beispiel die Apotheken, auch die pharmazeutische Industrie und der Großhandel einen Beitrag zahlen mussten, um ein Grundsatzfinanzbudget für die Krankenkasse zu schaffen. Ja? Und dieser Ostabschlag hatte in der Ausführung, habe ich unten einen ganzen Ordner, wo das alles drinsteht, und hatte einen festen Termin, bis wann der laufen sollte. Wurde hochgerechnet, bis dann haben die Krankenkassen das und das. Und Verhandlungsführer war damals der Dr. Nelde, ehemals von Jena Farm. Den kannte ich von Jena Farm, der war inzwischen bei Berlin Chemie. Dann der Brink, der war von Bayern, von der Kammer. Und ich als Verbandsvertreter, wir haben dann mit Seehofer quasi die Verhandlung geführt. Ja. Und wir hatten also, waren in Berlin zusammengesessen und da war klar, dass, ich sage jetzt einfach mal die Zeit, um 11 Pressetermin war. Ne? Und als Verhandlungspartner auf der anderen Seite waren ja die Krankenkassen. Die Krankenkassen wollten, dass das verlängert wurde. Ne? Und wir wollten, dass das jetzt dann ab sofort ausgesetzt wird. Und haben wir lange hin und her und die Krankenkassen, der Vertreter, Namen habe ich natürlich auch hier irgendwo, die haben gesagt, ja, also wann kommen wir nur endlich dazu, dass das jetzt, und dann gleich ist der Pressetermin und so weiter. Und da hat der Seehofer gesagt, naja, ich will es Ihnen sagen, zu Nelde und mir, und hat gesagt, also, Sie haben Recht und Sie kriegen Recht. Aber Sie kriegen nur Recht, wenn Sie klagen gegen die Bundesrepublik. Und das sage ich Ihnen, das dauert bei uns 6 bis 8 Jahre. Und ob Sie das durchhalten? Ja? Dann haben wir gesagt, nee, Herr Minister, wir brauchen eine kleine Auszeit. Dann sind wir raus. Und da hatte vorher schon Giese zum Beispiel. Und einige hatten ausgerechnet, was das im Monat die Apotheken kosten. Und das habe ich auch unten in einem Ordner, also durchschnittlich kleine Apotheken, hat es dann 1.000 Mark gekostet und andere hat es eben 5.000 gekostet. Und dann haben wir gesagt, bevor wir uns jetzt über Jahre dahin quälen, sagen wir einfach okay und Schluss. Ne? Und sind wir rein und haben gesagt, Herr Seehofer, alles klar. Ich weiß nicht, ob das eine Versammlung war oder ein Apothekertag war, es wohl nicht, in Berlin, im Riesensaal dort. Und da ich von Apotheken Verhandlungsführer war, musste ich dort berichten. Ne? Und das ist mir ziemlich schwer gefallen. Ich habe das, so wie ich dir das jetzt erzählt habe, vorgetragen, dass wir uns nicht einfach geschlagen gegeben haben, sondern dass wir argumentiert haben und so, dass die Apotheken auch nicht so viel Geld hätten, dass sie nun einfach im Neustart jetzt. Ne? Und zum Schluss habe ich gesagt, ja, aber ich muss sagen, die Runde haben wir eigentlich verloren oder, wenn man es andersrum sieht, gewonnen. Aber ich muss sagen, der Seehofer, das ist ein ganz großes, mir fällt kein passender Ausdruck ein, und habe ich Standing Ovation gekriegt. Ja.
Das war offensichtlich zu dem Zeitpunkt ein schwieriges Verhältnis mit der Politik. Du bist ja in diese Verhandlung quasi dann auch wirklich reingeworfen worden. Woher kommt dieses politische Geschick? Also du warst, hast du zu DDR-Zeiten, habe ich jetzt nicht irgendwie, dass du bei der DBHG irgendwie aktiv warst. Woher kam das, dass du gesagt hast, ich mach das jetzt, geh dort in Verhandlung?
Nee, also das nicht. Ich habe also grundsätzlich Ich habe nie das Gefühl, dass ich der Beste oder Größte irgendwie bin. Aber wenn ich irgendwo das Gefühl hatte, dass das nötig ist, dass machbar ist, dann habe ich also immer Stehvermögen gehabt. Gell? Und dann, wo manche anderen resigniert haben und sagen, nee und so, da habe ich immer gesagt, nee, noch ein Versuch und noch ein Versuch. Also das war dann so. Und das haben die vielleicht die einen oder anderen bemerkt und haben mich dann auch manchmal ein wenig angeschubst.
Nun habe ich natürlich, und das passt perfekt, ein ganz wichtiges Verhandlungsgeschick oder ganz wichtiges Geschick hast du auch rund um das Kulmbacher Papier bewiesen. Das ist zeitlich etwas vorher, aber das war alles rund um die Neugründung des Thüringer Apothekerverbandes, spielte auch dieses Kulmbacher Papier eine zentrale Bedeutung. Kannst du kurz erklären, was ist das, wer hat da mitgewirkt und warum ist das so wichtig in der Geschichte des Apothekenwesens?
Wir hatten einen Kontakt, der offiziell war. Es ging damals darum, dass die Westdeutschen mit den Ostdeutschen Kontakt aufnehmen wollten, um zu sehen, wie es weitergeht. Keiner wusste, ob es jemals zur deutschen Einheit kommt und so weiter. Und gesagt, wir müssen einfach mal versuchen, Kontakt zu machen. Und da waren wir eingegangen bei dem Alois Glück. Und wie gesagt, es waren also nicht nur Apotheker, da waren eben auch Ärzte und Pfarrer und so weiter. Und so weiter. Und da wurde gesagt, na ja, vielleicht haben wir eine gemeinsame Zukunft, aber keiner glaubte so richtig daran. Das war ja noch sehr frühzeitig. Und dann sagte der Kulmbach, der Dr. Hubmann, sagte, Kollege Wittig, wollen wir unsere Probleme selber mal lesen? Und da habe ich gesagt, sehr gerne, dann treffen wir uns. Ich sage, wann? Er sagt, nächste Woche. Ich sage, so schnell. Wie viele Leute bringen Sie denn mit? Und ich sage, 5, 6, 8 Leute. Sagte, ja, na gut, okay, ich besorge Zimmer. Das konnte ich mir damals gar nicht vorstellen, dass das möglich war unter unseren Verhältnissen. Ja. Und dann habe ich hier die Leute, die hier aufgeführt sind, eingeladen, habe gesagt, pass mal auf, nächste Woche treffen wir uns in Kulmbach. Dort und dort. Und
Brauereigaststätte Schweizerhof.
Gut, und dann sind die Leute alle dort gewesen. Ne? Und da waren auch zwei Sachsen noch mit dabei. Mit denen hatte ich später dann auch gar keinen Kontakt mehr. Aber wir haben dann hier im Kulmbach das Treffen am 19. Februar 1990, haben wir dann gesagt, was wollen wir? Und da haben wir dann die Thesen aufgestellt. Du weißt, dass ich jetzt muss nachschauen, entschuldige bitte. Und haben gesagt, also wir möchten doch die Apotheken privatisieren, wie gesagt. Und das wurde dann auch in erstaunlich kurzer Zeit ist das nach Berlin dann gegangen.
Also es gab ein Protokoll, weil der Begriff Kulmbacher Papier, was ist dieses Papier?
Ja, waren unsere Vorstellungen über die Privatisierung, Entwicklung der Apotheken. Ne? Und das Erstaunliche war damals, dass das am nächsten oder übernächsten Tag schon bereits in Berlin war, zu einer Beratung. Ja. Also und was wir uns gar nicht vorstellen konnten, der Vogel hatte das auf
Diktiergeräte.
Handdiktiergeräte aufgenommen, hat es zu Berlin gesendet und die hatten das alles dann schon vorliegen in Berlin. In Berlin haben wir es dann nochmal beraten und wir waren dann auch am Anfang noch mit der Abstimmung vorsichtig, weil dann immer noch Funktionäre aus dem Osten mit dabei waren. Zum Beispiel der Müller, ja, der hatte damals auch diese Liste unter der Hand quasi ausgegeben, wo dann alle ostdeutschen Apotheken aufgeführt waren. Ja. Und da haben wir mal gedacht, mein Gott, wenn wir jetzt abstimmen und kriegen nicht die Mehrheit, dann haben wir immer noch gewartet. Ne.
Also es gab eine große und berechtigte Sorge, dass man in anderes Apothekenwesen...
Ja, dass sich andere Leute durchsetzen, zumal hier im Tier, wie ich eben gezeigt habe, bedeuten nicht irgendein Herr Müller und Herr Meier, sondern bezeugende Leute, die hier eine alternative Vorstellung hatten, dass es also nicht genau wie die westdeutsche Apotheke werden könnte, sollte.
Und könnte man so weit gehen zu sagen, hätte es diesen Apothekerverband der DDR weiterhin gegeben? Dass es schwierig geworden wäre, denn dieses Kulmbacher Papier ist doch nur dadurch entstanden, weil auf der bayerischen Seite Kollegen waren, der Hubmann ist ja auch Ehrenvorsitzender des Thüringer Apothekerverbands, die gesagt haben, wir wollen den Thüringern helfen und Thüringer, die gesagt haben, wir wollen auf keinen Fall eine Verstaatlichung, Teilverstaatlichung, wir wollen inhabergeführte Apotheken. Ohne dieses hätte es auch anders kommen können.
Ja, also die Mehrheit, das setzte sich langsam durch, war nicht der Meinung, dass wir eine GmbH oder irgendwas machen könnten oder mit dem Großhandel irgendwelche Deals. Ne? Also das war relativ wusste noch keiner so richtig, wo es hingeht, weil ja die ganze Problematik der Privatisierung war ja verbunden mit Darlehen, ne? Wo nehme ich das Geld her? Wie ist meine Immobilie gesichert? Ja? Das war ja eine Spätfolge, habe ich ja vorhin mal gezeigt. In der Spätfolge war es ja so, dass zwar der ein oder andere die Apotheke privatisiert hatte, aber dass die Immobilie ihm nicht gehörte. Da ging es wieder darum, was mache ich jetzt? Gell? Wie kann ich das machen? Das waren ja völlig andere Ebenen, wo es dann Rechtsauseinandersetzungen gegeben hat. Ne?
Dieses Kulmbacher Papier, fand das dann, also du hast gesagt, das war in Berlin, tauchte das dann an anderen Rollen nochmal auf?
Na, wir haben es ja dann verteilt. Ja. Und das hatten dann früher oder später dann auch alle, die Interesse daran hatten. Ne?
Habe ich das richtig verstanden, dass du bei der Verteilung, dass das, du hast vorhin deine Sekretärin gesagt, dass die eine sehr zentrale Rolle spielte?
Weil, ja,
ja. Man darf nicht vergessen, wir nehmen diesen Podcast 2025 an, Verteilung über Messenger, E-Mail, alles kein Problem. Das war ja damals alles ein bisschen anders.
Möglich, nein. Sie hat also, die Sekretärin, die hat dann hunderte von Briefen, nachdem wir die komplette Adressenliste hatten, haben wir dann unsere Auffassung in hunderten von Briefen ostdeutschlandweit verschickt.
Und wie war die Reaktion?
Unterschiedlich. Manche haben gar nicht geantwortet. Gell. Einige haben gesagt, das ist gut so, macht weiter. Oder wir haben zum Beispiel auch, haben in Sachsen einige, und in Sachsen haben wir einige schon vor der deutschen Einheit privatisiert. Gell. 2 oder 3 Apotheken. Ne? Und da haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht. Da waren wir, da haben wir gebremst, haben gesagt, wir wollen erst die deutsche Einheit haben, damit wir also klare Rechtsverhältnisse haben.
Dann sind wir also, wir haben klare Struktur, klare politische Position. Wir haben jetzt den Thüringer Apothekerverband, der am 19. April 1990 gegründet war. Und ich glaube, zum Anfang waren auch alle sehr dankbar für diesen Austausch. Also wenn ich so an die Mitgliederversammlung oder die Berichte von den Mitgliederversammlungen denke, da waren im Prinzip fast immer alle Kollegen da, die waren dankbar, dass es diese Organisation gab. Was waren so die Dinge, die so zum Anfang neben dem, was du gesagt hast, Ostabschlag, also politisch, was ist so innerpolitisch passiert, also im Berufsstand?
Wir haben drüber diskutiert. Die einen haben gesagt, wir ziehen das durch, die anderen hatten Angst, ne? Es gab also so eine einheitliche, klare Meinung, jetzt ziehen wir das durch, gab es nicht. Ja, das bildete sich zwar relativ schnell, aber doch heraus. Ne? Und dann hatten wir doch das Gefühl, dass das bei uns im Apothekenwesen relativ gut lief im Verhältnis. Es gab ja in der gesamten ostdeutschen Wirtschaft Probleme. Ne? Und viele andere Unternehmen sind ja einfach zugrunde gegangen, gell? Und wir haben hinterher dann gesagt, also wir können, dann haben wir uns natürlich später, dann relativ spät, auf die Schultern geklopft, haben gesagt, Gott sei Dank hat sich unser Engagement gelohnt, dass wir gut privatisieren konnten. Ne?
Ist das, kann man sagen, diese Startzeit ist die größte Herausforderung deiner Amtszeit als Verbandsvorsitzender gewesen?
Ja.
Wenn du sonst so an diese Zeit zurückdenkst, an was denkst du? Ostabschlag ganz offensichtlich, Kulmbacher Papier ganz offensichtlich. Gibt es sonst Dinge? Ich habe vor uns mal was gesehen, ein Bild von Ulla Schmidt. Offensichtlich warst du immer auch in politischen Gesprächen dabei.
Ja, ich war auch in politischen Gesprächen. Ich bin also zum Beispiel, ich weiß allerdings nicht mehr, was das war. Da wurde ich zu einer Verhandlung nach Aachen, glaube ich, delegiert. Ne?
Würde passen.
Und mit der Ulla Schmidt, da ging es darum, dass wir jetzt das, was wir wollten, durchsetzen. Und ich hatte dann, das hatte jemand, ich glaube die Andrea Anders oder wer, hatte organisiert einen Flug von Erfurt. Und als ich nach Erfurt auf den Flughafen kam, stand eine Maschine, eine Einzelmaschine da mit Propeller und sagte, sind Sie da nach Bonn, nach Köln-Bonn? Ja. Ich sage, ja. Ich sagte, und bin ich der einzige Passagier? Ich sagte, ja. Ich sagte, und ich war natürlich aufgeregt, wie verrückt, ne? Und zu der Ulla Schmidt habe ich auch irgendwo noch in Ausführungen, ne? Und was wir dort verhandelt haben. Und wir haben unsere Position dort vorgetragen, ne? Ich war ja Ministerin damals,
ja,
ne?
Ja.
Und naja, in dem Flugzeug, das war auch so, ich hatte so eine Angst, ne? Wir haben erstmal, da wollen Sie Kaffee? Ich sage, ja, gerne. Und er sagt, ach, den haben wir auf dem Herflug getrunken. Da, wenn sie ein Whisky, ich sage, nee, ich kann kein Whisky, aber wir haben noch eine halbe Flasche, da habe ich überlegt, da haben die andere Flasche. Na, ich habe mir gedacht, ich falle runter, ne? Das war mein einziger Einzel, war ich ganz allein Passagier da drin, ne? Naja, und dann haben wir dort das bei der Ulla verhandelt. Rückzug bin ich dann mit dem Zug gefahren. Und man musste ja auch immer bei jedem Mal, das war ja damals auch so, oft auf dem Bahnhof warten, dann bis der nächste Zug kam. Ich habe oft in den Bahnhofswartehallen da gesessen und in Frankfurt und so weiter, ne?
In der Zeit, die wir zusammen in der Berufspolitik aktiv sind, weil du eben den Namen Ulla Schmidt ansprichst, 2003, 2004 ist ja das Gesundheitssystem-Modernisierungsgesetz ins Leben gerufen worden mit der Möglichkeit des begrenzten Mehrbesitzes und der Zulassung des Versandhandels. Dr. Manischetter hat damals dieser Versandhandel zugelassen worden, gesagt, ich höre auf, ich will das nicht mehr, das ist der Anfang vom Ende, war so ein Zitat von ihm. Ich habe das als die schwierigste Phase tatsächlich im Berufsstand empfunden. Du auch?
Ja, ich auch. Und wenn ich abends den Jauch sehe, wie er so seine Karte da dran hält und damit noch Geld verdient, gell, das finde ich sowas zum Kotzen. Ich müsste im Fernseher mal abschalten. Ne? Also ich finde das unmöglich. Es ist ja heute auch so, die Leute rufen dann auch ganz, die kennen die Apotheker, ja, die rufen privat an und sagen, sag mal, mir sind die Tabletten ausgegangen und ich kann keine erreichen, kannst du nicht. Und dann springt irgendeiner von uns immer. Und wenn man selbst nicht kann, dann findet man jemanden, der das macht. Gell? Dann kommen die Mitarbeiter zum Beispiel auch hier, Assistent aus Oettersdorf, der kommt dann extra rein und sagt, bringt das in Ordnung. Ne? Auch ohne, dass Notdienst da ist. Also dieser, ich sage jetzt mal, über Jahrzehnte gewachsene persönliche Kontakt zu den Patienten, der ist uns wichtig und natürlich den Patienten auch, ne?
Neben der Struktur der Arzneimittel oder der Apothekenlandschaft war natürlich die Arzneimittelversorgung grundsätzlich in Thüringen auch zu regeln. Und natürlich war es da auch notwendig, dass es entsprechende Großhandlungen gibt, die sich ansiedeln. Zu der Zeit war die Firma Stumpf aktiv. Du bist nicht ganz unschuldig daran, dass auch die Firma Noveda in Thüringen aktiv ist. Wie ist das entstanden und warum war dir das wichtig?
Da bin ich, also nicht unschuldig, da bin ich eigentlich aktiv, der Aktivste gewesen, als wir erkannten, dass Stumpf so eine Art Genossenschaft dann auch damals bilden wollte. Und ich hatte ja schon damals ein bisschen, wie auch immer, Kontakt mit der Sana Corp. Und den Namen komme ich.
Den finden wir noch irgendwann heraus. Ja.
Und an Noveda. Und da habe ich eine Sondersitzung einberufen und da waren wir in Saalburg. Im Gasthaus dort und haben das, dann habe ich denen gesagt damals, also pass mal auf, wenn ihr nicht ganz schnell hier seid in Thüringen, ne, kommen dann alle möglichen anderen her und ihr seid weg vom Fenster. Und uns, das war ja auch etwas Neues für uns, der Genossenschaftsdanke, Gedanke, ne? Und da haben wir gesagt, dann, das bedeutet, dass die Genossen, in Anführungsstriche, war ja bei uns ein sich verbrauchter Begriff, ja, dass die beteiligt sind und auch Einfluss haben. Und deshalb war uns das wichtig. Und der Hollmann hat sich dann gleich gemeldet und dann kam die ganze Geschichte, dass er erstmal in anderem Großhandel drin war und dann mit Grundsteinlegung und, ne? Und der andere, die haben gesagt, nee, wir sind jetzt im Moment überfordert, wir kommen nicht auch noch nach. Ja. Und ich hatte ja sogar hier mal ganz am Anfang im Industriegebiet in Schleiz ein Grundstück reservieren lassen, wo man gesagt hat, dort können die auch bauen. Ne? Und Hollmann hatte damals gesagt, na, Erfurt ist, also Neudietendorf ist uns angenehmer, ist zentraler. Ne?
Auf jeden Fall, wer die Noveda-Zentrale Neudietendorf besucht, wird auch an den Thüringer Apothekerverband erinnert. Warum?
Na, durch die Eiche gleich links, das wissen die meisten nicht.
Da kannst du nochmal die Geschichte dahinter?
Naja, das war irgendein Jahrestag, der erste oder zweite oder dritte. Und es ging immer darum, was mitzubringen. Gell? Und da habe ich gedacht, eine deutsche Eiche wäre das Richtige. Und habe dann in unserem Gartenbaumarkt in Harra im Herbst diese Eiche gekauft. Ne? Die hatten auch gar nicht so große Auswahl damals. Und das war dann im Frühjahr und da habe ich die dann hier deponiert. Und dann sind wir hin und haben die dann im Frühjahr gepflanzt. Ne? Und die steht natürlich auch. Wenn ich in Dietendorf bin, dann fahre ich immer mal links rein, gucke die Eiche, gucke auf den. Gehen wir gemeinsam,
das musst du noch
auf die Füße zu treten.
Das musst du noch erzählen. Es gibt neben der Eiche gibt es noch diesen Grundstein.
Ja, und diesen Grundstein, den haben wir auch zu einem besonderen Anlass, wahrscheinlich zur Grundsteinlegung, ne? Es kann nicht einen zeitlichen Verzug gegeben haben, haben wir diesen Grundstein dort überreicht, also nicht dort, sondern in einer Versammlung in Friedrichroda oder irgendwo, wo wir Giese und ich den auf den Tisch gehoben haben und die anderen dann staunt haben, wie schwer das ist und dann aus dem Sack befreit haben. mit dem Taschenmesser und so. Also das ist auch schon eine interessante Geschichte. Und wenn der Hollmann demnächst kommt, wird er dann auch darauf zurückkommen.
Und du hast jetzt schon mehrfach den Begriff Giese erwähnt. Das müssen wir nochmal sagen. Dr. Reinhard Giese, der lange Geschäftsführer des Thüringer Apothekerverbands. Kann man so sagen, der Verband hätte sich nicht so schnell, so gut entwickelt können ohne ihn. Also es war auch ein Glücksfall, dass du ihn als Geschäftsführer hast.
Also Giese, muss ich sagen, ja. Hat zwar so seine Macken, dass er nicht Auto fährt und so weiter und dass er immer dann mit der Anreise Probleme hatte, wenn wir dann, berufsständisches Versorgungswerk war ja dann auch manchmal, ach so, das habe ich ja auch mitgegründet, ne? Sächsisch-Thüringische Apothekerversorgung. Ja? Da war ich ja auch im Aufsichtsausschussvorsitzender im Sächsisch-Thüringische Apothekerversorgung, ne? Und, aber Giese hat schon sehr aktiv dann an der Entwicklung des Verbandes dann mitgewirkt.
Du warst der erste ostdeutsche Apotheker im ABDA-DAV, also Deutscher Apothekerverband, Vorstand, korrekt?
Ja, ja.
Wie waren so deine Erfahrungen so rückblickend? Eine bewegte Zeit?
Es war eine bewegte Zeit und wir hatten manchmal auch ein paar Probleme. Und zwar, der hat mich auch hier persönlich zweimal besucht, ne? Der Dr. Pieck ist dir vielleicht noch ein Begriff, ne? Und hatte ich im Hotel untergebracht und abends waren wir zu Hause, haben gegrillt auf der Terrasse. Und er sagte, ach, hier kann man ja Mond sehen. Ich sagte, warum soll man nicht sehen? Er sagte, bei uns in Frankfurt war er, glaube ich, zu Hause. Da sehe ich den nur ganz kurz zwischen zwei Hochhäusern, dann ist er weg. Ne? Und er hatte also seinen sehr bestimmten, ach so, am Anfang haben sie mir dann auch sofort nach dem Kontakt immer Material geschickt, Satzung von Bayern und vom westdeutschen Verbänden und so weiter. Dadurch hatte ich auch sehr viel Material, ne? Und die ersten roten Listen, die dann rüberkamen, gell, das war ja wertvolle. Ach so, da kommst du nicht jetzt drum rum, musst du doch die vom ersten Thüringer Apothekertag das zeigen, denk mal mit dran. Ne? Und der hatte zum Beispiel so, man sagt ja, also, hatte ich mal einen Vorschlag gemacht, das müssen wir jetzt noch besprechen. Und da hat er gesagt, also das ist nicht eingereicht worden rechtzeitig, können wir es nicht auf die Tagesordnung nehmen? Da habe ich gesagt, Dr. Pieck, wir haben keine Zeit, alles vorher einzureichen. Wir müssen auch aus dem Stand bestimmte Dinge entscheiden. Er sagt, naja, gut. Ja, also er war dann so, zack, zack, ja, das passte ihm nicht. Er war sehr korrekt und war auch für meine Begriffe also juristisch sehr gut, weil ich das überhaupt beurteilen kann. Und ja, wir hatten ein sehr gutes Verhältnis, gell.
Aber nochmal auf das Thema Ostdeutsch zurückkommen. Hast du dich irgendwann als Ostdeutscher gefühlt oder warst du von Anfang an ein volles Mitglied?
Also das auch, da habe ich schon öfter, ich habe den Begriff Wende eigentlich auch nie gemocht. Ich habe mich nie gewendet.
Ja, ja, ich verstehe, was du meinst.
Und viele haben sich auch nicht gewendet. Wir haben einen Neustart gehabt. Gell? Und Wende heißt, das ist, was wir vielleicht in DDR opportunistisch bestimmte Sachen gemacht haben, ne? Und dann gesagt haben, naja, jetzt müssen wir versuchen, uns Kehrtwende. Wende ist ja immer, ne? Und das war nie so, dass wir das also so empfunden haben.
Perfekter Punkt. Also das verstehe ich und ich hatte es mir auch schon mal abgewöhnt und das kommt dann doch immer wieder rein, ja, dieser Begriff. Aber ich verstehe den Ansatz, was du sagst. Das ist, passt nicht auf diesen Begriff. Wir haben heute, wenn ich das richtig überblicke, gerade keinen in diesen Gremien, der im Osten geboren wurde. Wir hatten lange Zeit an der ABDA-Spitze auch jemand. Nun sagen viele, die Apotheken befinden sich vor einer großen Transformation aufgrund der Digitalisierung etc. Hältst du das, wäre es nicht besser zu sagen, immer jemand, der diese Transformationserfahrung durch diesen Umbruch eben hatte, dabei zu haben, wäre nicht verkehrt?
Ja, also für mich ist das so nicht wichtig. Immer der Wert, der geeignet ist. Zum Beispiel jetzt der Name fällt mir nicht ein, der jetzt Chef der ABDA ist.
Der, das ist der Herr Thomas Preis.
Der Preis, der war ja bereits Vorsitzender, als ich noch aktiv war. Ja. Ja, den kannte ich. Der war damals ein schüchterner Jüngling, ist ein Landesvorsitzender.
Das ist er jetzt nicht mehr.
Und hat sich also gut entwickelt, ne?
Ja.
Und ich fand damals, als der, ich glaube, Schmidt hieß er von Leipzig.
Ja, Friedemann Schmidt.
Da kannte ich den Vater schon, ne? Und ich finde, er hat damals auch einen guten Job gemacht, gell? Und ich hatte nicht das Gefühl, dass es jetzt unbedingt, was jetzt auch bei jeder Wahl ist, dass es auch möchten, wie so und so viele Anteile Ostdeutsche und. Also irgendwann muss man einfach mal sagen, die geeignete Persönlichkeit oder so ist die richtige und unabhängig, wo sie herkommt, ob vom Norden Deutschen oder Süden, ne? Und sondern wer eben was drauf hat, der muss es eben dann auch anwenden und umsetzen.
Aber du warst nicht nur Vorsitzender des THV-Vorstandes, du hast nicht nur die STAPF mitgegründet, du warst nicht nur bei ABDA und DAV im Vorstand, du warst auch im Aufsichtsrat der Apotheker und Ärztebank. Was für Aufgaben hattest du dort und wie kam es dazu?
Ja, das ist eine ganz eigenartige Geschichte. Wir haben irgendwo immer im ABDA-Vorstand irgendwo diskutiert, ne? Und ich hatte ja durch mein Betriebswirtschaftsstudium auch, ich sage mal, gewisse betriebswirtschaftliche Kenntnisse und habe dann in Diskussionen dann auch einfach meine Meinung mal gesagt, gell? Zum Beispiel Standortoptimierung, Transportoptimierung, Lageroptimierung, also irgendwelche solche Dinge. Und habe ich gesagt, also Leute, da müssen wir uns einfach damit beschäftigen, ne? Und dann ging es um die Wahl in Düsseldorf und da hat mich dann wie heißt denn der nun wieder?
Alles gut, ja, eine verantwortliche Person.
Hat mich dann jemand vorgeschlagen und bin dann auch mit einer Enthaltung, mit meiner, bin ich dann auch gewählt worden. Ne? Habe mich am Anfang dann, habe lange auch noch, nachdem ich dann wieder ausgestiegen bin, irgendwann war das alles zu viel, dann lange Kontakte und jetzt zu meinem 85. haben auch wieder viele Preuß zum Beispiel und so weiter, die haben dann geschrieben und haben an die Vergangenheit erinnert, so ein Ordner, ne? Und ja, also das war dann schon eine sehr spannende Zeit. Allerdings, es war unglaublich stressig. Düsseldorf und zurück, weiß ich noch wie heute, 1090 oder 1040 Kilometer. Je nachdem, ob ich über Hochstraße gefahren bin, dann Ruhr-Schnellstraße oder über Unna, gell? Und bin früh um 4 los und Mitternacht nach Hause gekommen, gell?
Offensichtlich war dir diese Reise aber trotzdem noch nicht genug, denn du warst auch Gesellschaft am AZC da. Das ist ja auch etwas, was dem Thüringer Apothekerverband als Institution sehr wichtig ist und auch Gesellschaft. Kannst du mir da den Hintergrund erklären, warum sich auch der Thüringer Apothekerverband so frühzeitig dort engagiert hat?
Ja, also wir haben jemand gesucht, ne? Und damals die VSA, die hat gesagt, also wir sind ja eigentlich ein bisschen mehr auf Sachsen orientiert und so weiter. Und dann wurde das hier Rechenzentrum Darmstadt, ne, hat uns das dann auch angeboten und dort hatten wir ein echtes Problem. Und zwar habe ich mir als erstes die Satzung angeguckt, gell. Wir hatten ja eine GmbH gegründet, wo ich der Chef wohl war, der GmbH, ne, und hatten dort gesagt, also wir würden gern dabei sein. Und dann hat der Milius, damals der Geschäftsführer, gesagt, also mein Lieber, ihr könnt zwar mitmachen, aber ihr habt dort nichts zu sagen, ne. Ihr seid unter 25%, also ohne Mitbestimmungsrecht ist das für uns nichts. Und da wurde immer noch verhandelt. Und wir sind dann, ich glaube sogar mit einer Sperrminorität in den AZ Darmstadt dann reingekommen. Das weiß ich aber jetzt gerade nicht mehr ganz genau. Jedenfalls konnten wir dann dort auch, war ich ja dann auch in der Gesellschaftervertretung mit dort. Und sie haben unsere Meinung eigentlich auch immer fairerweise der Milius akzeptiert. Ne? Es war eine sehr interessante Truppe und auch sehr großzügig. Ne? Gab es also immer ziemliche Präsente. Wir haben also auch dann im Winter eine Skitour gemacht in Kirchheim und so weiter mit Skilehrgang und so weiter. Also und wurde dann auch tüchtig mal einer geschluckt. Ne? Also, aber es lief, ja.
Und auch für die Apotheken war das ja wichtig.
Für die Apotheken war es wichtig und da kriegten ja dann auch Dividende, gell? Ich glaube heute noch oder wie das.
Davon gehe ich aus, ich kenne mich dort nicht so gut aus, aber wenn wir jetzt rund um dein berufspolitisches Engagement, gibt es ein Themenfeld, wir haben sicherlich noch was, aber was wir unbedingt noch besprechen müssen, was in deiner Amtszeit dich so nachhaltig geprägt hat oder haben wir alles so ganz gut angerissen? Man kann das nie zu Ende besprechen.
Nein, es hat mich geprägt, dass ich erst von Anfang an nie ein Ost-West-Problem hatte. Weil ich von Anfang an dabei gewesen bin und auch immer akzeptiert wurde, meine Meinung und auch mal korrigiert wurde und mal gesagt, nee, mein Lieber, das können wir nicht machen und so weiter. Also das lief von Anfang an gut. Ja. Und wir haben uns auch bemüht, die Kontakte zu pflegen und dazu muss ich dir dann unbedingt noch, bevor wir hier beenden, die vielleicht die nicht gut gelungenen CDs nochmal zeigen. Wir haben auch versucht, von Anfang an die Kontakte zu pflegen, immer Bayern einzuladen, die Hessen einzuladen und die dann auch zu uns gekommen sind und gern gekommen sind. Und ich habe hier unten diese 10 Ordner von allen Thüringer Apothekertagen. Wir haben jedes Mal am Vorabend der Thüringer Apothekertage eine Show gemacht. Gell? Zum Beispiel gab es damals einen Roman, komme ich den Namen nicht drauf, was wäre gewesen, wenn der Osten den Westen übernommen hätte, ne? Und dann so weiter. Und da waren die Krankenkassenvertreter natürlich auch dabei und der Chef der AOK Thüringen musste dann einen Antrag ausfüllen, dass er in die SED aufgenommen wurde, ne? Und hat alles schön ausgefüllt. Und dann zum Schluss brauchte er 2 oder 3 Zeugen. Und da ist er, wer ist bereit? War keiner bereit, gell? Und so weiter. Und da haben wir jedes Mal eine Show gemacht, gell? Im Keller in Erfurt, in, weiß nicht, wie das hieß. Und also dann auf der Wachsenburg.
Ja. Die Vorabende des Thüringer Apothekertags waren legendär.
Ja, die waren legendär. Und das ging legendär. Insofern ist das der richtige Begriff, dass die Leute gesagt haben, also dann gesagt, die kommen, ja, am Vorabend, dann hören sie sich das Referat noch an. Wenn sie Absacker gemacht haben, haben sie oft dann dabei geschlafen, ne? Und dann sind sie wieder abgereist. Und dann haben sie gefragt, wann ist der nächste Thüringer Apothekertag, ja? Also das war Tradition, dass wir dann deutschlandweit von Hamburg, ja, bis Grauer zum Beispiel und bis Bayern immer deutschlandweit Gäste hatten zu unseren Apothekertagen. Ne?
Ja. Ein Themenkomplex vielleicht noch zum Abschluss. Es ist immer ein bisschen eine Herausforderung, Kammer und Verband im Land, wie die miteinander zurechtkommen. Das ist einfach relativ klar. Beide haben die Apothekerinnen und Apotheker im Blick und manchmal gibt es da unterschiedliche Positionen. In Thüringen war das gerade in den Startjahren immer sehr, sehr harmonisch, vielleicht nicht der richtige Begriff, aber es war immer in die gleiche Richtung. Hat das was damit zu tun, dass du und Dr. Mannenstädter, also du als Ehrenvorsitzender und Dr. Mannenstädter als Ehrenpräsident, dass ja ihr im Prinzip in diesen Umbruch gemeinsam hineingewachsen seid und dadurch so den gleichen Blick hattet? So.
Ja, wir sind ja beide gemeinsam da reingewachsen und haben eigentlich wie gesagt, manche Sachen, die vielleicht Beschlüsse erfordert hätten, haben wir nie. Wir haben da also vieles auf Zuruf dann gemacht und das hat eigentlich doch auch wunderbar funktioniert. Zumal wir auch in der nächsten Generation die Antje und der Jörg entsprechende Nachfolger haben. Ne? Inzwischen bei uns in der dritten Generation mein Enkel Max, der ist nun auch schon wieder
in Jena studiert.
Jena studiert und ist fertig damit. Ne? Und also das ist schon historisch auch wichtig für uns. Ne?
Letzte Frage, warum würdest du jungen Apothekerinnen und Apothekern oder vielleicht ohne das jung Apothekerinnen und Apothekern empfehlen, sich in der Berufspolitik zu engagieren?
Ja, also es läuft alles nicht automatisch. Wir haben ständig kleinere oder größere Konflikte und wer soll die vertreten, wenn es nicht die Apotheker sind? Gell? Und deswegen muss man sich doch ein bisschen erstmal reinleben über die Bedeutung und über die Gefahren, die zweifellos bestehen, ja, und Versandapotheken und all dieses Kram. Und deshalb ist es gut, sich damit zu beschäftigen und dann auch dafür einzustehen. Und das nicht nur, sagen wir mal, in der offiziellen politischen Geschichte, sondern das auch mal am Tresen vorne der Frau Müller und der Frau Meier zu erklären. Wissen Sie, was passiert, wenn wir zumachen? Ja? Wie Sie dann Ihre Arzneimittel bekommen? Da hilft Ihnen der Herr ja auch nicht. Ja? Also deswegen ist es wichtig, dass die Mitarbeiter auch sich engagiert mit den Problemen auseinandersetzen.
Und jetzt die allerletzte Frage. Der Podcast heißt Dein Rezept fürs Leben. Für die Hörerinnen und Hörer, was ist dein Rezept fürs Leben, was du mitgeben würdest?
Ja, einfach die Herausforderungen annehmen, die auf einen zukommen. Das sind also familiäre Probleme, das sind dramatische Ereignisse und es gibt viele Dinge, die auf einen zukommen und da kann man entweder resignieren und depressiv werden oder man sagt, hilft alles nichts, ich muss mich damit auseinandersetzen, muss wissen, was kann ich tun, um dieser oder jener Herausforderungen entgegenzutreten Und das ist mein Rezept immer gewesen, ne?
Ganz herzlichen Dank für dein unglaublich großes Engagement im Sinne des Berufsstandes. Für mich nach Analyse, ich habe ja viel gelesen in Vorbereitung des Gesprächs. Ich bleibe dabei, ohne den Thüringer Apothekerverband, ohne diejenigen, die ihn gegründet haben, bestand die Gefahr, die realistische Gefahr, dass wir ein anderes Apothekensystem bekommen. Und das ist schon wichtig.
Das würde ich nicht so absolut sehen, ne? Andere haben das auch was bewegt, bloß wir sind dann manche Dinge ein bisschen schneller gewesen und konsequenter, aber also ich denke, das ist alles, wir sind zufrieden und wir haben die nächste Generation auch schon auf der Platte und dann denke ich mal, dass das auch gut weitergeht und ich möchte dir vor allen Dingen danken, dass du dir mit der Vorbereitung so viel Mühe gegeben hast, dass du mich hier ein wenig geführt hast und dass das alles, dass ich heute Nacht dann auch gut schlafen kann. Ich war ja doch tüchtig aufgeregt. Ja? Und als du heute früh dann noch einen Unfall hattest, dann habe ich gedacht, Gottes Willen, noch eine Nacht.
Herzlichen Dank, Ken.
Alles klar, danke. Ich möchte dir aber jetzt mal noch mal kurz diese CDs hier anspielen.
Anspielen? Also
nur zeigen.
Gut, das machen wir selbstverständlich.
Gut.
Aber für die Hörerinnen und Hörer ist jetzt an dieser Stelle Schluss. Die müssen, ja, die können nicht mitgucken.
Und auf der CD ist der Vorabend des ersten Thüringer Apothekertages.
Und den genießen wir nur zu, ja, zweit jetzt.
Und da andere haben, also wir waren ja schon ein paar Mal im Westen, der einen oder anderen, und da haben wir dann, die haben dann den Bullen von Dölz und irgendwelche Hochpens da vorgeführt und als Vorprogramm. Und wir haben gesagt, wir haben nicht das Geld, machen wir eine Kittelmodenschau. Und da sind also sehr bekannte Apotheker mit involviert. Wirst du gleich sehen.
Und diese geheimnisvollen Fotos gucke ich mir jetzt an. Danke dir.
Danke.